Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag.
Bei der letzten Folge der Staffel, oder?
Genau. Und dann haben wir ja zum Beginn der nächsten Staffel gleich wieder eine Verlosung.
Ja.
Aber wir verraten noch nicht was.
Aber es ist eine Kooperation, die wir schon einmal hatten und die sehr gut bei euch ankam.
Genau. Jetzt könnt ihr mal überlegen. Ja, Tanja, hast du was Neues für uns?
Ich habe einen ganz kurzen Einstiegsfall. Wir machen ja manchmal so Fälle, die es leider nicht in die Sendung schaffen, weil sie einfach nicht ausführlich genug erzählt werden können, aber trotzdem eben sehr besonders sind. Und von diesem Fall hatte ich vor kurzem gelesen. Und zwar wurde in Arkansas im Jahr 2020 Martha McKay erstochen von einem 39-jährigen Arbeiter, der auf ihrem Landgut gearbeitet hat. Und das ist ja jetzt per se erstmal noch gar nichts Besonderes, in Anführungsstrichen. Tragisch, aber
nicht besonders.
Nicht besonders in dem Sinne. Allerdings wurde 24 Jahre zuvor ihre Mutter ebenfalls auf dem Landgut ermordet. Und zwar von demselben Mann, der zu dem Zeitpunkt 16 war.
Jetzt wird es doch besonders.
Ja. Der war ins Gefängnis gekommen, eben für den Mord, und war dann 2020 auf Bewährung rausgekommen. Und offenbar war es so, dass Martha McKay, um sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, ihm einen Job angeboten hat, weil sie Frieden machen wollte mit dieser ganzen Situation.
Wurde ihr zum Verhängnis.
Und das wurde ihr tatsächlich zum Verhängnis und sie wurde vom selben Mörder wie ihre Mutter ebenfalls getötet.
Das ist ja krass.
Ja.
Dann war das ja richtig geplant eigentlich von denen.
Ja, ob das geplant war, weiß man nicht.
Muss ja irgendwie, ne? Also irgendwie musste sich ja da, sie hat ihm ja angeboten, den Job.
Ja, aber das zeigt natürlich wirklich seine Mordlust, ne? Dass er da eben auch ja so gar kein Mitgefühl hatte, ne?
Ja.
Dieses Mitgefühl, was sie ihm gegenüber gezeigt hat. Also fand ich schon sehr schockierend, den Fall.
Ja. Wie geht's bei dir heute weiter?
Ja, ich starte ja heute, ne?
Genau.
Und ich sage das schon mal vorweg, insbesondere für dich. Mein Fall ist ziemlich komplex, weil es um viele verschiedene Menschen geht. Und das ist ja immer mit vielen verschiedenen Namen verbunden. Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt bei dem Fall.
Oha.
Und wir starten quasi am Ende. Am 16.05.1999 macht die Polizei in Südaustralien, in der Stadt Snowtown, in einem Schuppen eine richtig grausige Entdeckung. Und der Polizist, der als erster da reinkommt, sagt, es war wie eine Szene aus dem schlimmsten Albtraum, den du jemals hattest. Sie finden in dem Schuppen Messer, blutige Sägen, Schrotflinten, Seile, Klebeband, Gummihandschuhe, Elektroschocker, Zangen, Pinzetten und Schraubzwingen.
Die waren sicherlich alle benutzt, die Sachen.
Die waren benutzt und sie finden mehrere Fässer, gefüllt unter anderem mit Salzsäure. Und
aber keine Leichen?
Und mit mumifizierten und nicht aufgelösten Überresten von Menschen.
Ui.
Und letztendlich haben 6 Personen über 7 Jahre ihr Unwesen getrieben und zählen neben Ivan Milat, und ich glaube, den hast du mal gemacht, vor einigen Staffeln, zu den schlimmsten Serienmördern Australiens. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, die Fässer wurden in Snowtown gefunden, aber tatsächlich wurde von all den Morden nur ein einziger Mord dort durchgeführt und keiner der Opfer und auch keiner der Täter kam aus dieser Stadt. Der Kopf der Bande war John Bunting, der 1991 in Salisbury North in Südaustralien ein Haus bezog und dort seine Nachbarn Robert Wagner, Barry Lane und Mark Hackdon kennenlernte. Und Bunting hatte schon ganz früh Spaß daran entwickelt. Du darfst einmal raten, was hat er schon als Kind gemacht?
Tiere getötet.
Genau. Insekten mit Säure getötet. Und du weißt ja, in den Fässern wurde die Salzsäure gefunden.
Ja.
Das heißt, da ist im Grunde schon der Anfang gesät worden. Und er hatte schon immer einen ganz unfassbaren Hass auf Homosexuelle, Pädophile und wurde später von Forensikern als psychopathischer Mörder betitelt. Und all die Opfer, die dann im späteren Verlauf der 7 Jahre von ihm ausgesucht wurden, waren im Grunde immer aus dem Bekanntenkreis.
Also du weißt, dass ich heute in diesem Studio hier allein schlafen muss, ne? Ich finde das schon ein bisschen gruselig.
Und es waren immer entweder Homosexuelle, Pädophile, Übergewichtige oder Junkies, weil er das alles verabscheute. Und das ein oder andere Opfer werde ich jetzt etwas ausführlicher beschreiben und das ein oder andere eben etwas weniger. Natürlich nicht, weil einer mehr Bedeutung hat als der andere, sondern einfach aus Zeitgründen. Das erste Opfer, was quasi den Vieren, kann man ja sagen, am Anfang in die Hände fiel, war Clinton, ein 22-Jähriger, der zu dem Zeitpunkt eine Beziehung mit Barry Lane hatte, der ja auch zu dieser Truppe gehörte. Und er war dementsprechend homosexuell. Und ich komme später nochmal dazu, warum er trotzdem in dieser Gruppe geduldet wurde.
Ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt.
Ja. Er wurde auf jeden Fall einfach aufgrund seiner Homosexualität von Bunting im Wohnzimmer erschlagen, der dann Wagner und Lane anrief und gemeinsam mit ihnen die Leiche entsorgte. Ray Davis, 26, war das nächste Opfer, geistig behindert. Er entblößte sich regelmäßig vor Kindern und auch hier schürte das wieder den Hass von Bunting. Und von einer entfernten Bekannten hatte er den Enkel offensichtlich missbraucht. Und in dem Moment, wo die Bekannte auf dem Weg zur Polizei war, sind Bunting und Wagner ins Haus gefahren, haben Davis geholt, aus der Stadt gebracht, auf einem Gelände, was Bunting gemietet hatte, ihn mehrfach in die Genitalien geschlagen, sind dann in Buntings Haus gefahren, haben seine Freundin Elizabeth Harvey eingeladen und ihr angeboten, gemeinsam ihn zu foltern.
Auch krass.
Ja, und offensichtlich, und das finde ich so beeindruckend im negativen Sinne, es war eine relativ große Gruppe am Ende von 6 Personen, die alle irgendwie involviert waren. Und offensichtlich hat sich da keiner quergestellt. Und später vor Gericht ist auch rausgekommen, dass eben dieses Motiv, was Bunting immer vorgeschoben hat, denn man geht davon aus, dass er einfach Mordlust empfunden hat, sein Motiv, dass er gesagt hat, er möchte die Pädophilen eben beseitigen, dass das viele Menschen angesprochen hat und die fast schon das Gefühl hatten, mit der Folter machen sie etwas Gerechtes. Elizabeth Harvey stach ihm auf jeden Fall mehrfach in die Beine, nachdem er schon stranguliert war, und sie vergruben dann die Leiche im Hinterhof. Und nach diesem Mord erzählte Bunting dem Sohn von Elizabeth Harvey, nämlich James, dass seine Mutter gerade jemanden mitgetötet hat. James ist zu dem Zeitpunkt 15. Elizabeth, James und Bunting ziehen dann in eine andere Stadt und eine Stalkerin folgt ihm. Kurz danach ist sie tot. Bunting behauptet, sie hat einen Herzinfarkt gehabt. Unabhängig davon zerstückelt er die Leiche und vergräbt sie. Und auch hier, wie bei allen Fällen, organisiert die Gruppe die Bankdaten von dem Opfer und bezieht die Rente bzw. die Sozialleistungen. Insgesamt haben sie so fast 100.000 Dollar verdient, wenn man so
Ja,
möchte.
dass sowas möglich ist überhaupt, ne?
Ja, jetzt kommen wir nochmal zu Barry Lane, denn da hast du dich ja auch schon gefragt, warum der jetzt in dieser Gruppe akzeptiert war. Er war homosexuell bzw. eine nicht operierte Transperson, die sich Vanessa nannte. Und Bunting hat Barry Lane geduldet, weil der unglaublich gut vernetzt war und ihm ganz viele Hinweise gegeben hat, wer aus seiner Sicht eben pädophil ist oder homosexuell, sodass Bunting quasi über Barry Lane seine Opfer gefunden hat. Aber wie du dir denken kannst, war das nur von kurzer Dauer, denn irgendwann wurde Barry Lane selbst Opfer. Sein neuer Freund ging zu Bunting und behauptete, er wurde von Barry Lane vergewaltigt. Und daraufhin haben Wagner und Bunting Barry Lane entführt. Dieser musste seine Mutter anrufen und sie beschimpfen und ihr sagen, dass er die Stadt verlässt. Danach haben sie seine Zehen mit einer Zange zertrümmert und ihn erdrosselt.
Also ein bisschen Quälerei war da immer bei, ne? Kann man
Ja,
sagen.
und ich komme gleich noch zu einem Fall, wo diese Quälerei noch ihren Höhepunkt gefunden hat. Sie töteten dann einen Freund von James, weil er Drogen genommen hat. Sie töteten den Freund von Barry Lane, weil er paranoid war und ein Risiko darstellte. Und bei dem Mord von Barry Lane kommt die Polizei das erste Mal in die Nähe von den Tätern, denn sie entdecken, dass nach wie vor Geld von Barry Lanes Konto abgehoben wird. Daraufhin checken sie die Videobänder der Bank und entdecken Wagner. und wissen, dass Wagner mit Bunting in Kontakt steht. Und ab da stehen die beiden unter Beobachtung. Der nächste Mord, der Halbbruder von James, weil dieser James als Kind missbraucht hat. Was Bunting auch die ganze Zeit gemacht hat, und das nannte man später die Stimmen der Toten, er nahm die Stimmen auf und mit einem Programm formte er die Stimmen dann so um, dass er quasi den Verwandten oder Bekannten immer mitteilte, ich bin jetzt aus der Stadt gegangen oder ähnliches, sodass eben nicht sofort Vermisstenanzeigen aufgegeben wurden.
Damit die einen gewissen Vorsprung haben.
Genau. Mhm. Der Neffe von Elizabeth Hagthorne, Fred Brooks, geistig behindert, 18 Jahre zu dem Zeitpunkt, ist das nächste Opfer, weil er angeblich pädophil ist. Und da muss man zu sagen, dass das ganz oft Hörensagen war. Also die hatten ganz selten wirklich Beweise. Er wurde gezwungen, sich in Buntings Haus Handschellen selbst anzulegen, wurde geschlagen, mit Elektroschocks bearbeitet. Seine Ohren und seine Nase wurden mit Zigaretten verbrannt. Mit einem Feuerzeug wurde ihm ein Smiley auf die Stirn gebrannt. Und dann, und das finde ich besonders heftig, wurde ihm eine Wunderkerze in die Harnröhre eingeführt.
Oh Gott.
Und diese wurde angezündet. Und dieses Prozedere wurde mehrfach wiederholt. Dann wurden ihm die Zehen zerschmettert und er erstickte an seinem Knebel. Elizabeth Hagthorne war jetzt natürlich Mitwisserin, wurde dementsprechend auch getötet. Allerdings erzählte ihr Mann, Mark Hagthorne, dass sie abgehauen sei. Und ihr Bruder glaubte diese Geschichte nicht und meldete sich bei der Polizei, die sehr verwundert war, dass ihr Mann keine Vermisstenanzeige aufgegeben hat. Sie forschten also nach und konnten feststellen, dass er Kontakt hat zu Bunting und Wagner. Und die beiden waren ja schon auf der Beobachtungsliste der Polizei aufgrund des vermissten Falls Barry Lane. Und jetzt waren sie ganz nah dran, denn sie durchsuchten den Besitz von Elizabeth Hagthorne und dazu gehörte auch ein Schuppen. Und in diesem Schuppen waren zuerst die Fässer gelagert. Diese hatte Bunting aber Tage vorher entfernt. Und das war sein Glück gewesen. Und da muss ich mich korrigieren, weil ich am Anfang ja gesagt habe, die Polizei hat die Fässer im Schuppen gefunden. Sie hatte die Fässer in einer alten Bank gefunden.
Ah, okay.
Denn Bunting hatte die Fässer rechtzeitig aus dem Schuppen entfernt, sodass er etwas Zeit gewonnen hatte, bis er dann erwischt wurde. Kurz nachdem er die Fässer da nämlich entfernt hat, sind sie eben nach Snowtown gezogen, haben dort eine alte Bank gemietet und haben diese Fässer in einem Tresor gelagert. Jetzt kommen wir nochmal zu einer, finde ich, ganz unheimlichen Sache. Bunting hatte zu dem Zeitpunkt eine neue Freundin, und zwar die Jodie Elliott. Das war die Schwester von Elizabeth Hagthorne, die jetzt ja unter anderem eben ihre Schwester verloren hatte und aufgrund vermutlich auch noch anderer Vorkommnisse in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte. Und dort saß sie die letzten Tage bis zu ihrem Tod in einem Schaukelstuhl, in der Hand eine Porzellanpuppe, schaukelte also mit dieser Porzellanpuppe auf dem Arm die ganze Zeit hin und her und nannte die Puppe immer Jodie Bunting. Das fand ich ganz gruselig, muss ich sagen. Das letzte Opfer dieser Truppe ist nun David, 24, der Stiefbruder von James, vermutlich homosexuell. Er wurde ebenfalls gefoltert, dann getötet. Und in diesem Fall war es so, dass Wagner ihm ein Stück Fleisch aus dem Körper schnitt und Bunting und Wagner das Fleisch zu Hause kochten und gegessen haben. Also auch da nochmal eine Steigerung. Und jetzt kommen wir zum Anfang meiner Geschichte, zum 16.05. Denn die Polizei ist nicht sofort auf die Bank gekommen. Die Polizei hat das Fahrzeug von Elizabeth Hagthorne gefunden. Das stand abgelegen auf einem Privatweg. Und Zeugen konnten eben sagen, dass mit diesem Fahrzeug Fässer transportiert wurden zu der alten Bank. Und daraufhin ist die Polizei eben allen auf die Schliche gekommen. Während der Verhandlung haben drei Geschworene ihren Dienst quittiert, weil sie gesagt haben, sie halten das nicht aus, die Geschichten zu hören. Sechs andere Geschworene sind nach der Verhandlung in psychiatrische Behandlung gekommen, weil sie nicht mit dem zurechtgekommen sind, was sie da gehört haben. Bunting, Wagner und Hagthorne bekamen alle lebenslänglich. Und James wollte auf keinen Fall aussagen, bis zum Tod seiner Mutter. Danach wurde er in dem Fall sogar Kronzeuge. Und bis heute ist Snowtown in Südaustralien für genau diese Morde bekannt, obwohl das ja schon wirklich lange her ist. Man hat sogar darüber nachgedacht, die Stadt umzubenennen, weil das denen so anhaftet. Ich persönlich hatte das jetzt noch nicht gehört, aber es kommen wohl bis heute immer noch Touristen, die sich eben einfach diese ruhige und beschauliche Stadt angucken wollen, weil diese Truppe eben so unglaublich bekannt ist, neben, wie ich schon sagte, Ivan Milat als mit die schlimmsten Serienmörder, die es in Australien bisher gab.
Ja, das war ein komplexer Fall und man muss sich ja mal wundern, wie sich die Gruppen dann immer so zusammentun, ne?
Das finde ich auch. Und wie, also was ich besonders bedrückend an dem Fall fand, wie viele involviert waren und offensichtlich ja ohne einmal ein schlechtes Gewissen oder ähnliches zu haben, eben mitgemacht haben. Wobei man muss ja auch sagen, sie haben viele Mitwisser eben auch getötet. Und die meisten von den Opfern waren eben auch geistig behindert, teilweise auch körperlich. Und das finde ich auch besonders bedrückend, denn die Begründung bezüglich der Pädophilie und so weiter, wie ich schon sagte, wirkliche Anhaltspunkte gab es häufig eben nicht. Und auch der Richter hat eben gesagt, er ist davon überzeugt, dass es die Mordlust war von Bunting, die letztlich diese Truppe dazu gebracht hat, so viele Morde zu begehen.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Aber so viele Mitwisser und 7 Jahre, 11 Morde, das finde ich schon heftig.
Das stimmt. Ja, Tanja, wir gehen heute in meinem Fall nach Deutschland und bei dir war es ja auch, waren es ja auch so die 90er Jahre. Heute habe ich auch einen Fall aus den 90ern und zwar von, da geht es um die sogenannten Drückerkolonnen. Kennst du die noch?
Ja, die kenne ich noch.
Ich glaube, viele von euch kennen sie auch noch, aber einigen ist es vielleicht auch neu. Und so titelte es die Presse damals und verharmloste mit dieser Formulierung die grauenhaften Taten, Drückermord. Denn selbst hartgesottete Gerichtsreportern ging es der Fall damals mehr als an die Nieren. Im Jahr 1998 wurde der Fall in 10 Verhandlungstagen behandelt und die Täter bzw. Täterinnen verurteilt. Und damals in den 80ern und 90ern zogen diverse Drückerkolonnen durch Deutschland. Einigen von euch sind diese Kolonnen sicherlich nicht bekannt, aber diejenigen, die sie noch kennen, wissen, wie lästig und aufdringlich diese waren. Szene der Drückerkolonnen waren, die an Haustüren unter allerlei Vorwänden und mit zum Teil äußerst rührseligen Geschichten vornehmlich Zeitschriftenabonnements an den Mann oder die Frau zu bringen versuchten. Wer im vorliegenden Fall nicht genug Unterschriften ergattern konnte, den erwartete allerlei Strafen. Von Essensentzug bis hin zu Prügel mit einem Baseballschläger unter anderem. Zum anderen war es aber auch die Geschichte zweier Frauen, die in dieser Welt unbarmherzigen Erfolgsdruck so etwas wie Zuneigung zueinander verspürten, andererseits aber zu mordernen Furien wurden. Petra, damals 31 Jahre alt, war Chefin einer Zeitschriftenwerbekolonne. Die 21-jährige Debbie war ihre Kollegin, eine Art rechte Hand und brachte der älteren Petra offenbar auch Gefühle entgegen. Doch eine friedliche Love Story sieht freilich anders aus. Beide hatten eine katastrophale Jugend, die sie ins Drückermilieu führte. Anzeigen wie sofort Unterkunft, Arbeit, Geld lockte sie an. Debbie fand 1996 in einem Drückerheim in Ahlen Unterschlupf, wo sie auf den Chef Volkmar traf, der allerlei gescheiterte Existenzen in seiner Drückerkolonne lockte und fortan scharf kontrollierte. Das waren ja wirklich meist mittellose Menschen, die da das große Geld gesehen haben.
Ja, die keine andere Chance hatten, ne? Es war keine, die hatten keine Alternative.
Genau. Und ein harter Hund, er trug auch den Namen Sheriff von Baden-Württemberg, da wo unsere Geschichte auch spielt. Er war Mitglied einer Rockergruppe und mehrfach wegen Körperverletzung und Misshandlungen an seinen Mitarbeitern verurteilt. Der sich auch als solcher zelebrierte und trotz eines amputierten Beins die junge Debbie so beeindruckte, dass sie ihn sogar heiraten wollte. Und vor dem Standesamtstermin flüchtete sie dann jedoch und schwor, der Volkmar war eklig, den mache ich irgendwann kalt.
Oh.
Debbie traf dann zufällig eine Bekannte, Petra. Deren Ehe war zerbrochen, als sie nach früherer Schwangerschaft und 3 Kindern ihrem Ehemann bei Supermarktüberfällen geholfen hat. Der Mann ging ins Gefängnis, sie kam mit Bewährung davon, die Kinder kamen ins Heim. Da sieht man mal so zwei Beispiele, die in so einer Drückerkolonne gelandet sind. Petra arbeitete als Schlammcatcherin, unter anderem auch auf Jahrmärkten, als Callgirl und Sexfilmdarstellerin. Bis auch sie ins Drückermilieu kam und ebenso wie Debbie zu Kolonnenführerin aufstieg. Das Zusammentreffen der beiden Frauen führte dann endgültig ins Verderben. Am 24.07. beschloss Petra, einem besonders erfolglosen Mitglied ihrer Drückerkolonne, Thorsten, einzuheizen, weil er weniger einbrachte, als er Unterhalt kostete. Ihn mit Würmern zu füttern, war offenbar zu wenig. Petra, ihr damaliger Freund Jörg und Debbie packten Thorsten ins Auto und fuhren mit ihm ins Bergische Land. Dort musste sich Thorsten splitternackt ausziehen. Dann ließen sie ihn ein Grab schaufeln und ihn probeliegen. Sowas ist ja schon sowas von erniedrigend und heftig.
Vor allen Dingen, da wäre ich mir immer sicher, ich werde auf jeden Fall umgebracht.
Ja.
Na, und dann.
Aber du kannst ja nichts machen.
Nee, du kannst nichts machen.
Was bis dahin noch als Einschüchterung hätte gelten können, vielleicht hat er das auch gedacht, artete zu einer Gewaltorgie aus. Thorsten wurde von Debbie bestialisch mit einem heißen Eisen im Genitalbereich gequält. Ihm wurden die Schamhaare abgebrannt. Er wurde ausgepeitscht. Mit einem Messer in den Rücken wurden Kreuze geschnitten. Die Quälerei ging 3 Stunden lang, bis Debbie ihn schließlich mit dem Messer mehrmals in die Herzgegend stach. Dann warfen sie ihn in das vorgefertigte Grab und bedeckten es mit Erde. Als er noch immer röchelte, also lag er da schon unter der Erde, und das ist ja auch so krass, ne? Wenn du in so einem Sarg liegst und die ganze Erde kommt auf dich rauf.
Eine der schlimmsten Vorstellungen, glaube ich, für die meisten.
Als er immer noch röchelte, schlug sie ihm mit dem Spaten den Schädel ein.
Was ja, muss man sagen,
für ihn jetzt?
Für ihn besser ist, in Anführungsstrichen. Ja.
Petra hatte alles mit angesehen, Polaroid-Fotos davon gemacht, genau 17 Stück. Aß dazu Schokolade und rauchte. Da kannst du mal sehen, wie krass abgestumpft die schon war. Ne? Debbie wollte sich ihrer geliebten Chefin gegenüber wohl beweisen und Petra hatte auch schon vor der Aktion verkündet, der hat mich genug Geld gekostet. Jetzt will ich wenigstens meinen Spaß mit ihm haben. Rund 2 Monate später, am 28. September 1997, setzte Debbie dann auch in die Tat um, was sie Jahre zuvor angekündigt hatte. Sie brachte ihren früheren Chef und Bräutigam Volkmar um. Mit einer schussfähig umgebauten Schreckschusspistole fuhr sie gemeinsam mit ihrem Freund Marco nach Aalen, klopfte bei Volkmar an der Tür. Der ließ sie nichts ahnend rein. Ein Kissen schalldämpfend vor die Waffenmündung haltend, schoss Debbie ihm in den Rücken. Dann 3-mal in den Kopf. Sie rannte in die Küche, holte ein Filetiermesser, stach ihn 3-mal in die Seite und schnitt ihm danach auch noch die Kehle durch, um sicher zu gehen, dass er wirklich tot war. Das war ihre Rache für die Demütigung und Schläge, die sie von ihm ertragen musste. Und 3 seiner Handys, die die 21-Jährige vom Tatort mitgenommen hatte und die von der Polizei abgehört wurden, brachten am Abend des 30. September die Ermittler der eingerichteten Sonderkommission auf die Spur der Täter. Die 31-jährige Petra wurde am Tag darauf in einem Hotel in Gummersbach geortet. In einem Koffer lagen die Tatwaffe, die Pistole, mit der das Opfer hingestreckt wurde, sowie die 17 Polaroid-Fotos von der Hinrichtung des Drückers im Wald bei Olpe. Diese führten wiederum zu der 21-Jährigen. Debbie und Petra wurden jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt, wobei Petra, die man als Anführerin erachtete, auch noch eine besondere Schwere der Schuld attestiert wurde, was eine Begnadigung nach 15 Jahren unmöglich machte. Für Petra also wirklich das Ende, denn sie starb an den Folgen ihrer HIV-Erkrankung an AIDS im Gefängnis. Debbie hingegen wurde 2012 vorzeitig aus dem Gefängnis auf Bewährung entlassen. Die Männer, die die Frauen bei ihren Taten begleitet hatten, kamen vergleichsweise billig davon. Jörg, der bei der Ermordung von Thorsten mehr als nur Zeuge war, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu 3 Jahren Haft verurteilt. Marco, bei dem Tod von Volkmar dabei, ging wegen Beihilfe zum Mord für 6 Jahre ins Gefängnis. Auch eine krasse Geschichte eigentlich.
Ja, vor allen Dingen, weil es eben auch 2 Frauen sind, ne? Also das ist ja schon immer etwas besonderer, wenn Frauen so dermaßen gewalttätig und brutal vorgehen.
Aber man weiß ja noch nicht genau, was der Volkmar ihr angetan hat.
Das stimmt.
Dennoch ist es natürlich kein Freifahrtschein für einen Rachemord.
Ja.
Ja, also es war eigentlich so, ich finde ja ehrlich, die Drücker sind ja noch mehr in den 80ern gewesen als in den 90ern. Aber das war ja schon langsam das Ende der Druckerkolonnen. Aber ja, mal zurück in diese Zeit zu gehen, war auch mal ganz spannend, finde
Ja,
ich.
es sind ja zwei sehr brutale Fälle gewesen heute.
Ja.
Wir sprechen uns ja nicht ab,
Nee.
ne? Und diesmal finde ich, waren das also beide sehr brutale Fälle.
Ja, da kann man jetzt eigentlich sagen, dass wir die Staffel jetzt sehr brutal
Das
beenden
stimmt.
an dieser Stelle und kommen dann mit der neuen Staffel exklusiv bei Podimo wieder
Und dem Gewinnspiel.
und dem Gewinnspiel. Und wir freuen euch, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Crime Up Your Life.